Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Hallo, ich bin Philipp Kaute. Hier gibt es Ideen aus Geschichte und Philosophie, die dich pfiffiger und schlauer machen. Und in dieser Episode behandeln wir, eigentlich mal wieder, ein ganz heißes Eisen. Nämlich ein Thema, von dem man sagt, es sei süß, es sei scharf. Es geht nämlich um, du hast es gesehen, in der Titelzeile, es geht um die Rache. Darf man sich an jemandem rächen? Darf man es jemandem heimzahlen? Das wollen wir mal philosophisch ein bisschen auseinanderklamüsern. Das ist ja ein alter Begriff, ne? Heimzahlen. Also man stelle sich mal folgende Situation vor. Man ist zum Beispiel im Meeting und man präsentiert da vor versammelter Mannschaft eine Bilanz oder Kennzahlen oder einen Marketingplan oder was auch immer. So, und plötzlich meldet sich ein Kollege aus einer anderen Abteilung und bringt einen blöden Spruch. Und das vor der versammelten Mannschaft. Selbst wenn man vielleicht diesen Spruch irgendwie pariert, dann fängt ja schon manchmal die Gedankenspirale an. Soll ich mich jetzt rächen? Darf ich mich rächen? Ist das denn moralisch in Ordnung? Und wenn ja, wie? Das schauen wir uns mal in dieser Episode an. Ich verspreche dir 3 verschiedene Arten der Rache, die wir mal untersuchen. Und das heißt nicht, dass wir sie gutieren. Das heißt nicht, dass wir sie gutheißen, sondern es geht jetzt erstmal nur um die Theorie. Und ich kann jetzt schon sagen, dass eine sehr versöhnliche Variante dabei ist. Also, welche Arten der Rache gibt es? Schauen wir uns mal so ein bisschen diese Theorie an. Egon Flack und Bernd Manowald. Das sind so, ja, 2 Arten der Rache, die die beiden da untersuchen. Die erste Rache kann man zusammenfassen mit dem Satz, Gleiches mit Gleichem vergelten. Gleiches mit Gleichem vergelten. Das würde in unserem Business-Beispiel Folgendes bedeuten. Also da ist ein Kollege, der kritisiert mich vor versammelter Mannschaft und dann sage ich mir, ja, also dann mache ich das beim nächsten Mal auch. Das wäre dann so diese Rache Zahn um Zahn. Also wie gesagt, das ist jetzt nur eine theoretische Betrachtung. Wir versuchen sie jetzt nicht als etwas Negatives anzusehen, die Rache. Wie gesagt, ich habe gleich am Ende der Folge noch so eine versöhnliche Lösung. So, also erste Variante, Gleiches mit Gleichem vergelten. Dann habe ich sozusagen diese Variante Schlag und Gegenschlag. Also der Schlag ist immer gleich groß. Und der Vorteil, naja, ich sag mal Vorteil in Anführungszeichen hier an dieser Variante ist, das schreiben Flack und Manowald, man kann aus dieser Spirale immer aussteigen. Also man kann mit dem Konflikt aufhören, ohne sein Gesicht zu verlieren. Immer wenn Schlag und Gegenschlag kommt. Schlimmer ist es bei der zweiten Version der Rache. Da wird nämlich doppelt zurückgeschlagen. Das hat der griechische Autor Hesiod vorgeschlagen und nahegelegt, so ungefähr 700 Jahre vor Christus. Hesiod hat geschrieben, und Achtung, jetzt kommt ein Zitat, doch macht er den Anfang, sagt entweder ein Wort, das kränkt oder schadet mit Taten, denk dran und zahl ihm das doppelt zurück. Zitat Ende. Sagt Hesiod. Also gemünzt auf unser Business-Beispiel würde das bedeuten, dass ich den Kollegen, der uns kritisiert hat, dass ich seine Bilanzen manipuliere oder so. Also dass ich deutlich härter zurückschlage. Wie gesagt, es ist nur eine theoretische Betrachtung. So. Und Manowald äußert hier einen warnenden Gedanken. Er sagt nämlich, wenn der Gegenschlag umso heftiger ausfällt als der erste Schlag, dann kommt man in Teufels Küche. Man kommt dann wirklich in eine ausweglose Situation und der Konflikt, ja, der ist dann eigentlich gar nicht mehr lösbar. Also wenn einer etwas tut und der andere schlägt doppelt zurück, ja, was muss dann der Erste machen? Der muss dann natürlich mit dreifacher Kraft zurückschlagen. Und dann muss der andere mit vierfacher Kraft wieder zurückschlagen und es wird eigentlich immer schlimmer. Und wenn wir uns so ein paar bewaffnete Konflikte auf der Welt anschauen, da erleben wir ja im Prinzip genau das, die doppelte Rache. Die hat einen ganz entscheidenden Nachteil, nämlich der zuletzt Geschädigte, der kann nicht aufhören. Ja, der muss härter zurückschlagen. Und solche Konflikte sind dann nur noch ganz schwer zu lösen und wenn überhaupt dann nur noch von Vermittlern, von Schlichtern, von Mediatoren. Der Ethnologe Raymond Verdier, der schreibt sogar, dass eine Gesellschaft sich so komplett vernichten kann. Ja, sie hat dann keinen Schutz mehr nach außen, weil sie sich sozusagen selbst zerfleischt. Und für Unternehmen gilt natürlich dasselbe. Ja, also wenn ein Unternehmen zwei Abteilungen immer mit doppelter Rache einander bekriegen, ja, dann hat das Unternehmen irgendwann keine Kraft mehr, mit der Konkurrenz auf dem Markt oder im fairen Wettbewerb zu bestehen. Die Kräfte sind ja aufgebraucht, noch ehe man überhaupt mit dem Wettbewerb anfangen kann. Das ist sozusagen wie so eine Fußballmannschaft, ja, stell dir eine Fußballmannschaft vor, da spielt die eigene Abwehr gegen den Sturm. So, oder der Mittelfeldspieler versucht den Torwart umzubringen. Ja, so eine Mannschaft kann natürlich kein Turnier gewinnen. Soweit also die doppelte Rache. Pfiffig und clever, die frische Idee für den Alltag. Aber wir sind ja hier im Podcast Klug auf Knopfdruck und wir wollen ja gerade schlau und optimistisch aus der Nummer rauskommen. Und deswegen habe ich hier eine goldene, eine elegante Art der Rache herausgefischt. Und es handelt sich hierbei um eine indirekte Rache. Den Gedanken habe ich gefunden bei zwei Autoren, nämlich bei Les Brown und bei Eva Vlodarek. Also, Les Brown, amerikanischer Redner, der hat mal gesagt, The best revenge is success. Die beste Rache ist es, erfolgreich zu sein. Und so eine ganz ähnliche Rache hat Eva Vlodarek mal angeregt in einem ihrer YouTube-Videos. Sie sagt, der eigene Erfolg, egal auf welchem Gebiete, kann eine viel süßere Rache sein als so diese Hau-drauf-Rache. Also angenommen, Kollege X hat uns böse kritisiert. Nach Les Brown und nach Eva Vlodarek können wir uns jetzt überlegen, ob wir Folgendes tun. Die beiden legen uns nahe, mal zu überlegen, ob es uns jetzt helfen würde, wenn wir die Aktion vergelten. Also einfache oder doppelte Vergeltung. Oder ob es vielleicht diesen anderen, diesen fiesen Typen nicht eher darum geht, uns genau in solche Kämpfe zu verwickeln. Und deswegen schlagen Les Brown und Eva Vlodarek vor, es wurmt doch den anderen viel eher, wenn wir strahlen in dem, was wir tun. Also, vielleicht haben wir in der Zeit eine Fortbildung erfolgreich abgeschlossen, ja, dann können wir genüsslich eine Kopie unseres Zertifikats dem Angreifer ins Fach legen oder es auch einfach öffentlich machen. Oder weitere Variante, wir haben zum Beispiel den Halbmarathon geschafft, ja, einfach eine Urkunde mit einer Praline dem fiesen Kollegen ins Fach legen oder an die Betriebspinnwand heften oder, oder. Also das sind so Varianten, die uns Vlodarek und Brown empfehlen, dass wir zumindest mal darüber nachdenken. Und die Gleichung, die die beiden aufmachen, die finde ich sehr, sehr spannend, denn bei Rache denken wir zuerst mal an eine alte Formel, die da lautet, Person X hat mir was Blödes getan, also werde ich jetzt Person X was Blödes tun. Eine neue Gleichung, die könnte zum Beispiel so aussehen. Die könnte nach dem Schema ablaufen, Person X hat mir was Blödes getan, also tue ich mir jetzt was Gutes. Also wenn jemand einen doofen Spruch gebracht hat, da kann man jetzt ganz bewusst sagen, okay, jemand hat mir einen Stich versetzt, also tue ich mir selbst erstmal was Gutes. Also ein heißes Bad oder Musik hören oder eine kleine Disco zu Hause machen oder den Lieblingsfilm angucken oder, oder. Und wenn man sich dann was Gutes getan hat, dann kann man ja immer noch über eine der Rache-Varianten nachdenken, wenn man denn dann noch möchte. Das ist ja nicht verboten. Aber dann handelt man klüger, gewiefter, pfiffiger. Ob man also eine Rache nimmt, welche Art von Rache, ob man auf Vergeltung verzichtet, das muss natürlich bitte jeder für sich entscheiden, ja, und immer von Fall zu Fall entscheiden. Also hier in diesem Philosophie-Podcast geht es natürlich immer nur darum, verschiedene Varianten zu beleuchten. Entscheiden, wie man sich verhält, das muss natürlich jeder selbst. Und damit sind wir beim Pfiffikus Sprachservice. Wir beleuchten wieder eine Redewendung und stellen uns jetzt mal folgende Situation vor. Also da ist ein kleiner Friseurladen. So, und da ist ein junger Azubi und er oder sie darf zum ersten Mal einem Kunden die Haare schneiden. Also nicht die Haare schneiden an einer Puppe, sondern an einem echten, leibhaftigen Menschen. So. Und wenn dann alles gelingt und wenn der Kunde zufrieden ist, dann sagt der Friseur oder der Filialleiter, Filialleiterin: Hey, prima, unser Azubi hat die Feuertaufe bestanden. Aber warum sagt man eigentlich Feuertaufe? Da habe ich mal nachgeschaut bei Christa Pöppelmann. Die schreibt: Wenn sich jemand zum ersten Mal bewährt, klar, dann sagt man Feuertaufe. Und sie sagt, das Wort kommt vom Militär. Also wenn ein junger Soldat zum ersten Mal an einer Schlacht teilgenommen hat und dann dem Feuer der Feinde ausgesetzt war, dem Feuer der feindlichen Waffen, dann hat er die Feuertaufe bestanden. Daher kommt der Ausdruck. Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Das war eine neue Folge von Klug auf Knopfdruck. Schau doch mal auf meine Homepage philippkaute.de, da erfährst du mehr über meine Vorträge, über meine Bücher. Und hör dir doch auch mal mit Freude die älteren Podcast-Folgen an, zum Beispiel Folge 17 oder 27. Denn ich garantiere dir, mit mir bist du klug auf Knopfdruck.